So, liebe Devotees, ich möchte gerne mit euch zusammen einen Japa-Workshop unternehmen. Es ist uns eigentlich klar in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass unser Hauptsadhana das Chanten des Hare Krishna-Mantras ist. Sadhana heißt die spirituelle Übung, die uns zu Sat bringt. Sat ist eine Kurzform, das heißt ewig, die Ewigkeit, und bezieht sich auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Sadhana ist also so etwas wie eine Brücke, was uns aus der jetzigen, nicht ewigen, zeitweiligen, materiellen Atmosphäre zur spirituellen Atmosphäre bringt, der Atmosphäre, die voller Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissens, und der, in der Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes existiert. Bei dem Chanten des Hare Krishna Mahamantras ist es, wie es heute Morgen ein bisschen klar geworden wurde, nötig, dass einige zusätzliche Informationen da sind, sodass wir unser Chanten auch zur Vollendung bringen können. Und genau über diese zusätzlichen Informationen, das heißt, über das, was uns helfen kann, beim Chanten tatsächlich Krishna im heiligen Namen zu verwirklichen, darüber wollen wir in diesem Seminar sprechen. Ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, ich habe so ein bisschen Stoff natürlich da zum Unterricht, also etwas, was ich vermitteln möchte, Unterrichts- oder Vermittlungsstoff, würde man vielleicht dazu sagen. Und dann bin ich aber sehr begeistert, wenn wir auch viel von euch hören können an Fragen oder an Themen, die euch interessieren. Es ist so, dass wir aufgrund des müden Einflusses des heutigen Tages ein bisschen Zeit verloren haben. Aber morgen werden wir pünktlich sein und rechtzeitig anfangen. Gut, fangen wir mal an. Ich möchte euch zu Anfang meines kleinen Seminars in die Zeit zurück entführen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als Chaitanya Mahaprabhu seine Devotis in Navadvip verlassen wollte. Ihr wisst, Chaitanya Mahaprabhu war für die ersten 24 Jahre seines Lebens, oder seines Wirkens vielleicht besser, als Kind und dann im Grihastha-Ashram tätig, und mit 24 Jahren nahm er die Lebensstufe des Sannyas an. Das Annehmen von Sannyas war nicht so bequem wie in unserer Bewegung zur damaligen Zeit. Sannyasis wurden tot. Tot für die Gesellschaft, tot für ihr bisheriges Leben. Und dies wurde in einer symbolischen Zeremonie verdeutlicht, die ein Sannyasi unternahm. Er richtete einen Scheiterhaufen an, seinen eigenen Scheiterhaufen, duschte sich dann, badete sich, legte sich dann auf den Scheiterhaufen, blieb dort liegen, stieg gleichzeitig in seiner physischen Form herunter vom Scheiterhaufen, nahm eine Fackel und zündete den Scheiterhaufen an, auf dem dann seine alte Vergangenheit, seine alte Rolle in der Gesellschaft sinnbildlich verbrannte. Haribol. Das war ein sozialer, ein gesellschaftlicher Tod. Und was es in der Konsequenz bedeutete, dass der Sannyasi sein altes Zuhause verließ und nie wieder zurück zu seiner Mutter bzw. seiner Frau oder auch den Verwandten und Bekannten seiner Vergangenheit zurückkehrte. Genau wie ein Toter. Bei dem feiert man in der Zeremonie den Abschied, man verabschiedet sich nochmal und dann weiß man, er kommt wahrscheinlich nicht zurück, außer auf eine übersinnliche Art und Weise. Aber er scheidet aus dem Leben aus. So tut er auch in der alten Zivilisation ein Sannyasi aus dem Leben scheiden. Das ist natürlich für die Hinterbliebenen mit dem Kummer mit einem Abschied verbunden. Und Chaitanya Mahaprabhu war nun so beliebt in Navadvipa. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, dann war ganz Navadvipa auf den Beinen, um alles zu tun, was er sagte. Er war so beliebt, dass er das seinen Mitbewohnern oder seinen Freunden nicht sagte. Was er tat, war, er veranstaltete ein letztes Treffen am Ufer der Ganga, in dem er sich von seinen Devotees verabschiedete, ohne es sie wissen zu lassen, dass er am nächsten Morgen aufbrechen würde, um nie wieder zurückzukehren, um sich für immer zu verabschieden von Navadvipa. Hare Krishna. Es gibt einen Ort, noch heute in Navadvipa, der heißt Nirdoya. Nirdoya übersetzt heißt keine Barmherzigkeit. Das ist der Ort, an dem Chaitanya Mahaprabhu am Morgen des nächsten Tages ankam und von wo aus er mit kräftigen Schwimmzügen die Ganga überquerte, um dann nach Katwa zu gehen, um Sannyas anzunehmen, die Lebensstufe der Entsagung. So, aber wir sind jetzt am Abend davor. Wie der aufgehende Mond unter Stern saß Chaitanya Mahaprabhu am Ufer der Ganga. Er hatte Girlanden mitgebracht, für jeden Devotee eine, und begrenzte jeden Devotee mit einer Girlande und strich auch ihren Kopf mit der kühlenden Sandelholzpaste. Und er begab sich in verschiedene angenehme Gespräche, Lachen, Antworten, die er gab, Lehren, die er teilte. Diese Nacht war so schön, dieser Abend so vertraulich, dass wie Bienen, die von einem fernen Honigglas angezogen werden, auch die Atheisten und die ehemaligen Gegner von Chaitanya Mahaprabhu, die sich der Verbreitung der Sankirtan-Bewegung in den Weg gestellt hatten, alle ankamen, um Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Es war fiel auf, dass Chaitanya Mahaprabhu sie im Herzen alle gerufen hatte, denn sie sollten sich von ihm verabschieden und er wollte sich von ihnen verabschieden, ohne ihnen das zu sagen, weil es zu viel Herz zerreißen würde. Und in dieser Situation hat Chaitanya Mahaprabhu seinen Gefährten, die zum Teil alle aus der spirituellen Welt mit ihm erschienen waren, eine letzte Unterweisung gegeben. Er sagte: Ich selber sprach diesen Hare Krishna Mahamantra, der das wirkungsvollste Mittel ist, um einem göttlichen Segen zu erteilen. Er ist das Leben von all den bedienten Seelen, dieser Hare Krishna Mantra. Geht jetzt bitte nach Hause und chantet diesen heiligen Mantra mit eurer ganzen Hingabe. Jeder wird alle nur erdenkliche Vollkommenheit erreichen durch die Gnade dieses großzügigen Mantras. Deswegen bitte ich euch, chantet ihn und erinnert euch alle Male an ihn. Ganz gleich, ihr braucht dabei keine großen Regeln und Regulationen zu beachten. Da sprach er, dann beendete er den Abend, verbrachte noch eine Nacht in Navadvipa und kehrte nie wieder nach Navadvipa zurück. Am nächsten Morgen schwamm er die Ganga und wanderte dann nach Katwa. An diesem Abend sagte er auch, dass er überall dort gegenwärtig sein würde, wo der heilige Name gechantet würde. Er selbst sei, so sagte er, ein vertrauter Devotee, identisch mit diesem heiligen Namen. In den heiligen Schriften heißt es: Der heilige Name Krishnas ist voller transzendentaler Freude. Er gewährt alle des spirituellen Segnung, weil er Krishna selbst ist, das Behältnis aller Freude. Krishnas Name ist vollkommen und er verkörpert in sich alle transzendentalen Wohlgeschmäcker. Unter keinen Umständen ist er materiell und er ist nicht weniger mächtig als Krishna selbst. Weil Krishnas Name nicht durch die materiellen Eigenschaften verunreinigt ist, wird er niemals von Maya berührt. Also wir mögen vielleicht von Maya berührt werden, aber Krishnas Name ist jenseits von dem Zugriff Mayas. Krishnas Name ist immer befreit und spirituell und wird niemals durch die materiellen Gesetze gebunden. Und jetzt wird der Grund für diese Eulogien genannt, diese Lobpreisung genannt, weshalb das so ist. Der Grund dafür ist, dass Krishna und sein heiliger Name identisch sind. Hare Krishna. Ich glaube, jetzt kann man das verstehen. In den Schriften werden auch einige Wirkungsweisen vom Chen der heiligen Namen angegeben, von denen es werden besonders 7 hervorgerufen. Das erste ist Chetoda Pranamajanam, dass der Spiegel unseres Herzens gereinigt wird. Auf unserem Herz ist Staub. Könnt ihr ihn sehen? Wie sieht der Staub aus?
Ja, das ist ein bisschen. Vielleicht muss man Kraft.
Also, es sind viele materielle Wünsche da. Wünsche, die nicht unbedingt sich in Einklang bringen lassen mit dem Krishna-Bewusstsein, auch wenn man es ganz weit dehnt, so wie es in den modernen Zeiten gemacht wird. Manche Sachen gehen einfach nicht, sind aber trotzdem da. Diese materiellen Wünsche sind das, was uns natürlich immer wieder wegzieht vom spirituellen Leben. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, und wir wollen in einem Japa-Workshop unumwunden die Wahrheit sagen, also
ich stehe da ein paar Abenteuer, die ich noch erleben will.
Zum Beispiel. Das ist der Staub, der den Spiegel des Herzens bedeckt, sodass nicht Krishna dort gegenwärtig sein kann. Ein anderes, Vavamahada Vakni Gevapanam. Also dieser Staub wird getan. Ein Chanter wird nach und nach frei von materiellen Wünschen. Ihr müsst euch das überlegen, ob ihr das wollt. Und wenn man richtig schaut, passiert das. Der zweite ist, dass der Waldbrand des leidvollen materiellen Daseins weggeht. Ananda Chaitanya hat mir gerade erzählt, seine Eltern haben ein Wohnhaus in Istrien, das ist an der kroatischen Küste. Da gibt es oft diese Waldbrände, die werden zum Teil durch unachtsames Umgehen mit dem Glimmstängel, mit der Zigarette verursacht. Und wenn das einmal Feuer fängt, dieser Wald von Istrien, dann verbreitet er sich überall hin. Also der Waldbrand, der ist nicht mehr zu stoppen. Deswegen in Istrien ist das oft passiert, da ist nur so Krüppel. Gebüsch zu finden. So ist es auch das Leid, was im materiellen Dasein erfahren wird, verbreitet sich überall hin und ist immer da, wie so ein Waldbrand. Deswegen wird dieses Bild gebraucht. Leiden aufgrund des Körpers, zum Beispiel nicht an der Zeit stehende Müdigkeit. Leiden aufgrund von anderen Lebewesen, Leuten, die einen schlichtweg nerven, wie Moskitos. Und Menschen leiden aufgrund des eigenen Geistes. Und das wird plötzlich von einer Sekunde auf den nächsten, mitten im Ferienlager, in eine mühsame, depressive oder traurige Stimmung verfallen. Und gleich wissen, was ist denn los? Ich bin doch kein Kind mehr. Wo diese Gemütsschwankungen so schnell sind. Und auch leiden aufgrund übernatürlicher Umstände, zum Beispiel Wetter. Man wird immun, so heißt es, wenn man richtig chantet. Das Leiden hört auf. Und stattdessen als drittes Symptom, Shriya Kailabachandika Vitalanam, man wird ein Glückspilz. Oder, um das wörtlich auszudrücken, das Chanten gleicht dem kühlen Mondschein, der den weißen Lotus des Glücks erblühen lässt. Das Beispiel ist so, dass wenn der Mondschein aufgeht, dann kommt der Mondschein wie eine sachte Person mit zarten Händen und öffnet die nachtblühende Lilie. Eigentlich ist es die Lilie, die geöffnet wird. Und mit anderen Worten, in uns macht das Glück noch Ruhm. Durch die Atmosphäre, die im Chanten entstehen, wird das Glück, unser eigenes Glück, langsam entfaltet und man wird sehr zufrieden und glücklich. Das sind die sieben diesen drei von sieben Auswirkungen. Ich möchte jetzt fragen, meine Seminargäste, spürt ihr das? Bist du frei von einem Leid, Miriam? Nee. Bist du immer glücklich, André?
Auch nicht.
Auch nicht. Ich dachte mir das fast. Wie steht's mit deinen Matcher Wünschen, Nadia? Immer noch da, oder? Vielleicht nicht alle, aber immer noch da. Und du bist, Nadia ist mit 7,5 Jahren zum Krishna-Bewusstsein gekommen, oder was? 8,5? 8, ja, 8. Also, hier funktioniert was nicht. Hier wird ein Ergebnis versprochen, was nicht eintritt. Was machen wir jetzt nur? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir lösen den Versuch der Hare Krishna Bewegung auf heute. Oder wir untersuchen, warum diese Wirkung vielleicht nicht immer eintreten. Und ich habe mir eine besondere Untersuchungsmethode ausgedacht. Ich dachte, wir untersuchen heute einfach mal ganz neutral die Wirkung von Klang auf unser Bewusstsein. Wir müssen ja erstmal sehen, ob Klang eine Wirkung auf das Bewusstsein hat und wenn ja, welche, was passiert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, euch vier Musikbeispiele vorzuspielen, von denen ihr wahrscheinlich zwei mit etwas Gesellschaftskritik beobachten werdet. Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt die Musikbeispiele euch vorspiele, geht es nicht darum, ob ihr etwas mögt oder nicht mögt. Als Wissenschaftler, die den Klang studieren, können wir uns nicht erlauben, eine Parteilichkeit zu sagen, das finde ich gut oder das finde ich schlecht. Wir wollen jetzt einfach nur zuhören, wir setzen uns am besten hin, schließen die Augen zu und so weiter und hören dann einfach die Musik und sehen, was die in unserem Bewusstsein bewirkt, ob sie überhaupt was bewirkt in unserem Bewusstsein. Ich kann euch garantieren, ihr werdet wahrscheinlich am Anfang nicht einschlafen. Na, also es ist kein Risiko, wenn man die Augen zuschließt. Nochmal, es geht nicht darum, mache ich das oder mache ich das nicht. Ist das mein Musikgeschmack oder nicht? Es geht darum, nur zuzuhören und zu sehen, passiert mit mir etwas. Und wir werden dann behandeln, was passiert. Wenn ich so mache, heißt es lauter. Wenn ich so mache, heißt es leiser. Das war ein Musikbeispiel für Musik aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wir werden jetzt zu einer anderen Erscheinungsweise losgehen und sehen, ob ein Unterschied ist. Wie nehmen wir das wahr? Nicht direkt was zu meditieren, es ist einfach nur, was passiert in uns.
Thank you.
Das war ein Musikbeispiel für Musik in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wir werden jetzt ein weiteres Beispiel hören für Musik. Das werdet ihr selber beurteilen, was das wohl sein könnte. Meine Frage ist jetzt an euch: Habt ihr eine Reaktion bei euch festgestellt? Wie war es bei Musik 1, bei Musik 2, bei dem dritten Musikbeispiel? In welcher Erscheinungsweise war das letzte wohl?
Tugend.
Ja.
Oder sogar jenseits von Erscheinungsweisen.
Tugend oder vielleicht sogar jenseits. Ja, darf ich? Hat irgendjemand was gemerkt?
Bei 1, also beim ersten Mal dem Heavy Metal, habe ich mich erdrückt gefühlt,
ja.
Bedroht, runtergezogen.
Erdrückt, bedroht und runtergezogen. Ich habe sofort einen Schlaf gekriegt. Dann. Ja.
Ich habe gemerkt, wie kannst die Aggressionen wach werden.
Wie Aggression wach werden,
Mensch.
Ja. In Valadisch haben wir das gespielt, in dem Seminarraum. Also da sind sogar die Krishna-Lautsprecher, haben was gemerkt. Die sind mit Krach aus den Verankerungen rausgestürzt. Die waren irgendwie so bewusste Lebewesen vielleicht. Also ich übertreibe das aber ich kann mir, das war wirklich, da war so destruktiv plötzlich. Die fielen nur die runter. Schön. Also, versuchbar geglückt.
Also beim letzten Beispiel habe ich gespürt, da ist der Geist so ruhig geworden.
Ja.
Man neigt zur Kontemplation.
Man neigt zur Kontemplation, der Geist wurde ruhig.
Das zweite Beispiel spornt den Kampfgeist an.
Das zweite Beispiel. Ich denke, actually, wir sind hier laut genug, dass wir es hören. Nein, habe ich so richtig gesehen, der ging so ein bisschen. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich mache es jetzt schon ihre Mund. Manche resonieren richtig darauf. Also, das riecht was an. Lass uns aktiv werden. Lass uns springen.
Ja. Und dann darf man Seite nicht still sitzen.
Da hat es nicht gebackt, oder? Ja, der richtige bisschen Twist. So. Beim zweiten konnte, wurde man aktiv. Mode Passion, die Erscheinungsweise der Leidenschaft.
Ja, für mich war auch, also das erste hat mir richtig wehgetan.
Ja.
Ich könnte also richtig so, also das war Leid für mich.
Leid, ja.
Und das zweite, da hätte ich mir so auch so vorstellen können. So
da hätte man auch die Schuhe an.
Und das dritte war also Wohltun.
Ja,
ich hatte so Bilder. Und zwar beim ersten, es kam mir so Situationen hoch, wo ich diese Musik schon mal gehört habe.
Mhm.
Und das ist so eine Person, die ich kenne, die das so oft gehört hat. Und dann wurde ich total traurig, weil ich plötzlich so gespürt haben, was in der Situation diese Person sein muss, mhm, dass sie sich solche Musik anhört. Und dann habe ich beim zweiten Kampf auch so Bilder, so aus ein bisschen fröhlicheren Tagen, so, mhm, und auch so von einer großen Stadt, einer riesigen Stadt, so, mhm, so wo dieses Aktive so ist. Und beim letzten, da habe ich so gedacht, so jetzt muss ein Bild kommen, aber es kam kein Bild. Mhm. So einfach so, ja, friedlich.
Friedlich und es kam auch kein Bild. Mhm. Ich glaube, es ist so offensichtlich oder offenhörig, dass bestimmte Musik eine bestimmte Wirkung hinterlässt. Was ich auch gesehen habe, ich habe diese Musik, ich experimentiere mit genau dieser Musik in Belgrad gemacht. Da war so ein Heavy-Metal-Fan. Das sieht man ja von der Art, wie die ihre Haare sprießen lassen und tragen. Nicht? Und als das erste kam, da fluch das vor Begeisterung. Ich bin am richtigen Ort angekommen. Hier verstehen mich die Leute und ich verstehe sie. Wir sind beim letzten, also der war richtig, wurde richtig unruhig. Mach es aus, es ist unerträglich. Man merkte, wie man, das ist jetzt ein wichtiger philosophischer Punkt, entsprechend der Erscheinungsweisen, die einen dominieren und in denen man sich befindet, zugänglich ist zu bestimmter Musik, beziehungsweise auch ganz entschieden fast physische Reaktionen zeigt, der Ablehnung und so weiter. Die Klangschwingung hat also eine Wirkung. Und zwar ist die Wirkung, sagen wir mal, eine Wirkung, wie wir sie mit den Erscheinungsweisen der Natur verbinden können. Leidenschaft macht einen traurig, bedroht und bedrückt einen. Wir haben es ja im Theaterstück gesehen, ein Mensch in Leidenschaft, ich wollte Unwissenheit sagen, der in Unwissenheit war, war ein Bettler, hat sogar einen Mord verübt, dann war gewalttätig und so weiter. Und wenn dieser Einfluss über uns an Macht gewinnt, werden wir ebenfalls traurig, unglücklich und manchmal sogar sehr aggressiv. Ich habe gehört, einmal kam jemand aus Nürnberg, ein Heavy-Metal-Fan, und sagte, eine bestimmte Gruppe hat aufgespielt und es gab 24 Armbrüche. Das war gut. Im kleinen Sinne war es gut, weil es ist was geschehen. Der Einfluss war da. Nicht? Es ist kaum. So, wir hören manchmal das Chanten des Heiligen Namens nicht so und kriegen die Wirkung nicht so mit, weil wir einfach noch auf einer Stufe sind in unserem Bewusstsein, wo wir vielleicht eher auf Leidenschaft reagieren oder auf Tugend, aber noch nicht so sehr auf transzendentale Dinge. Und ich möchte euch gerne ein transzendentales Mantra vorspielen und möchte mal sehen, dass wir es gemeinsam chanten. Om Namo Bhagavate Om Namo Sante Narayana. Om Namo, nee, gar nicht. Bhagavate ist gar nicht da. Narayanaya. Narayanaya. Narayana. Ja, hier ist es. Ich bringe meine achtungsvollen Ehrbietung dem Herrn aller Lebewesen, Narayan, dar, meinem Ursprung. Wir hören das jetzt mal und ich möchte euch bitten, mal mitzuchanten und mal zu vergleichen, ob die, sagen wir mal, Wirkung, die ihr erfahrt, auch so stark ist. Wahrscheinlich, weil ich will euch nicht beeinflussen vorher. Wir werden versuchen mitzuchanten. Mal sehen, ob wir eine Wirkung verspüren.
Den Punkt, auf den ich heraus möchte, ist, dass wir uns, dass wir irgendwie ein Verständnis, was wir selber gemacht haben, was wir selber erfahren haben durch diese Beispiele, bekommen.
Dass unbestimmte Musik zu hören, ist es wichtig, auf einer Ebene zu sein. Zum Beispiel habe ich es festgestellt, als Ella, eine ältere Devotin, die Musik von der Erscheinungsweise der Unwissenheit hörte, die sie, glaube ich, bisher noch nicht so gehört hat und auch nicht so klanglich, so vertreten, richtig mit einem kulturellen Geschmack, also kulturellen, wie soll ich mich ausdrücken, nicht, ich könnte mir vorstellen, wenn man ihr Bach oder Kinderlieder aus dem Alpenvorland gesungen hätte, dann wäre vielleicht Erinnerung an die Vergangenheit da gekommen. Das ist prinzipiell das Gleiche. Resonieren auf materielle Klangschwingungen, nicht, die natürlich aufgrund einer kulturellen Beschaffenheit und einer anderen Zuordnung zu anderen Erscheinungsweisen anders ausfällt. Nicht, wir müssen uns die Frage stellen, was ist nötig, damit ich auch auf die spirituelle Klangschwingung resoniere. Was nötig wäre, ist, dass ich auf eine spirituelle Ebene komme. So, wir chanten einfach diesen Mantra, wir brauchen dazu auch kein Tape. Om Namo Narayanaya. 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 Hier gespürt.
Ist das so ein zeitloser Bereich, wo ich dann einfach eintauche, so wie Wellen? Und da, ich glaube, wir sind jetzt eine Stunde weitergehen können.
Ein zeitloser Bereich, wie Wellen. Könnte auch länger gehen. Ist mir begriffen. Zeitraum wird geschaffen.
Ein gutes Gefühl hier gehabt.
Ein gutes Gefühl in der Herzgegend.
Ein persönlicher Bezug zu Krishna.
Nein, oh, du bist das jetzt. Ja, ein persönlicher Bezug zu Krishna. In mir war, ich finde es gut, als Seminargeber ist noch diese blöde Musik von Anfang so nachgeklungen, dass ich also immer noch wund und weh und brumm, Holter, gespürt habe in der Psyche. Als ich dann aber mit dem Bewusstsein kurz rüber switchen konnte, also schalten konnte, merke ich, dass hier ein anderer Bereich da ist. Ja, ich will mal so sagen, was mir sehr, sehr auffällt in meinem eigenen spirituellen Leben ist, so um richtig in diese transzendentale Klangschwingung reinzukommen, um richtig Fuß zu fassen, es ist wichtig, dass das andere ein bisschen ruhig ist oder zumindest ruhig wird. Sonst kann man, Was mir auffällt, es braucht ein bisschen mehr Qualifikation sozusagen, um tatsächlich da anzukommen. Ich möchte euch also einen persönlichen etwas Autobiografisches mitteilen. Ich gehe jedes Jahr nach Vrindavan, um dort zu chanten. Und ich merke dann in dem Chanten manchmal das ganze Jahr wieder Eindrücke kommen, Dinge, die ich verkehrt gemacht habe in meinem Leben, werden mir aufs Neue bewusst. Es werden wieder einige Dinge aufgespürt und ich merke, um tatsächlich spirituell also richtig einzutauchen, ist es wichtig, dass ich spirituell lebe. Dass eben nicht so viel Widerhall von materiellen Dingen in mir stattfindet. Ja. Gut. Es gibt drei Stufen beim Chanten der Heiligen Namen.
Die ich kurz. Du bist so ein guter Handschreiber, James. Also das ist wirklich, deutet auf eine Lehrtätigkeit in der Krishna-Bewegung in der Zukunft vielleicht. Also, ich will dir mal einen Stift geben. Hier. Die erste
Stufe beim Chanten des Heiligen Namens heißt Nama Aparadha.
Nama _ Apa APA Radha. Wie war der Rani mit einem langen Hase da? Nama Aparadha. Also,
das war da wichtig. Woher hast du das? Das von der Mutter geerbt? Sehr schön. Sehr gut, für sich. Ja, jetzt funktioniert. Nama Aparadha heißt, dass wir noch aufgrund unserer materiellen Verfangenheit sogenannte Aparadhas gegen den Namen machen. Vergehen oder Frevel, die uns von der Wirksamkeit des Chantens der Heiligen Namen hinwegnehmen. Was für Namaparadas sind euch bekannt, wenn ich fragen darf?
Vergehen gegen Gottgeweihten.
Vergehen gegen und Streit mit Gottgeweihten. Wenn man das macht beim Chanten, kann man richtig spüren, wie an diese Auswirkungen davon, von der spirituellen, entweder den Zugang zur spirituellen Ebene verwehren oder, wenn man sie kurz berührt zu haben meint, von der spirituellen Ebene wieder hinwegführen, hinwegbringen. Was für Namaparate gibt es noch?
Ein liebloses Behandeln, der Chant-Term.
Das parkieren wir mal, weil es nicht in der Liste vorkommt. Unaufmerksam. Dass wir wirklich mit unserer Aufmerksamkeit wegwandern und nicht da sind. Unaufmerksamkeit ist der Urgrund auch von Lieblosigkeit. Und Aufmerksamkeit ist der Anfang von Liebe. Wisst ihr, dass man so betrachtet, dass ich einer Person meine Aufmerksamkeit gebe?
Glauben, der Heilige Name sei Einbildung.
Der Heilige Name sei eine Einbildung. Das ist richtig von, dann wird auch noch ein zweites nachgezogen, von Interpretation gesprochen. Oder Heilige Name wirkt so wie Handauflegen. Das war so interpretiert. Beim Handauflegen fühle ich plötzlich im Herzchakra eine angenehme Regung, wie so ein Wackeln eines Daumens. So. Und ja, das war eine Interpretation, die man gibt.
Zu chanten, um sich materielle Wünsche zu erfüllen.
Ja. Das ist ja das zehnte Vergehen. Das parkieren wir auch auf einer besonderen Liste, weil alles, was wir parkieren, hat seinen Wert. Also wir suchen jetzt nur erstmal nach den tieferen Sachen, die alles andere verursachen, weil wir wollen zur Wurzel gehen. Zum Beispiel dieses zehnte Vergehen, was du erwähnst, ist, dass man materielle Anhaftung hat, aber sie beibehalten möchte beim Chanten des heiligen Namens. Dass wir materielle Anhaftung haben, ist das Natürlichste von der Welt. Willkommen unter Menschen. Ohne Anhaftung lässt sich das Bewusstsein überhaupt nicht definieren. Das Bewusstsein wird sich immer an irgendetwas binden, an irgendetwas halten. Und in der materiellen Welt natürlich an materielle Dinge. Das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach nur natürlich. Ich hafte an meinen schönen Dhoti an, zum Beispiel. Mein einer ist jetzt gerissen. Und es hat mir einen ganz kurzen Stich im Herzen gegeben. Da habe ich gedacht, das geht nicht, Satchinanda zu machen. Du liebst, also solltest mal langsam ein bisschen in Fahrt kommen in deiner Spiritualität. Den Dhoti noch klagen, also das ist ja noch schöner. Ich so im Mönchsstolz mir versucht einzureden. Da habe ich mir gedacht, schön, der war so warm und das hat gut genau bis zu den Knöcheln. Das findet man ja heute kaum noch, dieses Fabrikat von Dhoti und so. Dass wir materielle Anhaftung haben, ist total natürlich. Es gehört wirklich zum Leben dazu. Aber es gibt bestimmte Anhaftungen, wenn wir die einfach beibehalten und sogar pflegen, dekorieren, ihnen Nahrstoff geben, dann werden wir irgendwann nicht mehr beim Chanten der Heiligen Namen so eintauchen können. Habt ihr vielleicht solche materiellen Anhaftungen? An alte Musik vielleicht, diese mit der Erscheinungsweise der Hundesmann. Oder mit der Raja. Oder die schönen sattwischen Volkslieder mit dem Alpenhorn im Hintergrund. Oder vielleicht Anhaftung, wollen wir mal die Schweren sagen, an Sexualität. Och, das wäre doch mal wieder schön, Mensch. Und das zu betreiben, oder? Es gibt so ein paar, oder an Streit. Es gibt drei verschiedene Arten der Gespräche. Eins heißt Jalpa, einfach nur so Geplätscher, sagt man in Bayerisch dazu. Dann Vitanda, streiten, wo man Recht haben will. Kennt ihr das, wenn man den anderen nur so zuhört, bis er zu Ende ist? Schön formuliert. Vitanda. Und dann gibt es Tattva, Vicha, dass man nach Wahrheit strebt, gemeinsam. Die erste, nämlich einfach nur so Plätscher, oder man könnte auch Geschwätz dazu sagen, oder auf gut österreichisch Schmäh. Das ist in Erscheinungsweise der Unwissenheit einzuordnen. Das zweite, Streit und rechthaberisches Gerede ist leidenschaftlich. Und das dritte ist so ein bisschen tugendhaft, also, oder auch stark tugendhaft, die Suche nach der Wahrheit. Achtet mal auf eure Gespräche. Manche sind, zum Beispiel habe ich gemerkt, bei manchen Predigern ist es so, so war es bei mir. Ich bin also manchmal losgezogen gegen die Wissenschaftler. Bin richtig losgegangen und habe die Wissenschaftler klein gemacht. Vitanda nennt sich das. Mit Argumenten, die mein Gegner auf die Schulterblätter gestoßen. Es ist also auch so, im spirituellen Leben kann es vorkommen, dass man eine mit den Erscheinungsweisen Kontakt aufnimmt und vielleicht weiterhin Anhaftung daran pflegt und beibehält. Ja, es gibt 10 Vergehen beim Chanten der Heiligen Namen. Wen das interessiert, den möchte ich hinweisen auf mein Nektar Ozean des Heiligen Namens. Die Vedenakademie verkauft, glaube ich, noch einige. Weil es ein Werbeblock, das tut man ja nicht in der Öffentlichkeit. Da, und in anderen Büchern natürlich den Nektar der Hingabe, da wird es erwähnt, im Chaitanya Charitamrita auch. Wenn wir richtig unser Chanten verbessern wollen, müssen wir sehen, dass wir ein bisschen diese Vergehen vermeiden. Dem hat ein Devotee gesagt, das nicht richtige Verhalten mit den Japa-Malas. Prabhupada hat einmal bei einer Tempelwanderung oder Tempelbesichtigung so ein, die Japa-Mala gesehen von einem Devotee, die ja achtlos so über so ein Fensterknauf gehängt waren. Und da sagte er dann: Ich höre eine Mala weinen. Ich höre eine Mala weinen. I hear a Mala crying. Das ist der Grund, warum wir die Japa-Mala übrigens in dieses kleine Säckchen hineintun. Das hat Sauberkeitsgründe und auch ganz praktische Gründe. Man kann es aufhängen, wie gestern im Theaterspiel, wenn man es nicht braucht, an einen Kleiderhänger oder also ablegen, kann man es zu Deutsch gesagt. Aber dieses, auch dieses, diese Handhabung einer äußeren Hand liegt da, weil man sehr unaufmerksam dem Heiligen Namen gegenüber ist. Das heißt, was meint ihr wohl, aus welcher Haltung kommt das, kommt dieses vergehenhafte Verhalten beim Chanten der Heiligen Namen? Dass wir also hören und nicht hören, dass wir so unaufmerksam sind.
Rogerio? Anathas?
Anathas, Anathas. Schlechte Angewohnheiten, Anathas.
Dass man vielleicht zu wenig Vertrauen hat in das Chanten und sich auch nicht bewusst ist, wie wirksam das ist.
Zu wenig Vertrauen, auch in die Wirksamkeit haben wir kein Vertrauen. Das ist, ja, ich hatte es da nach hinten geschaut, Patrick.
Ich muss auch sagen, zu wenig Wertschätzung.
Zu wenig Wertschätzung einfach. Das wolltest du auch sagen, Andrea?
Okay.
Das also, das ein Mangel eines Verständnisses, dass der Heilige Name und Krishna identisch sind.
Wir haben überhaupt kein Verständnis, dass der Heilige Name und Krishna identisch sind. Ich würde auch dazu sagen, vielleicht auch gar keine Erfahrung und haben deswegen nicht so viel Vertrauen. Ich glaube, es ist sehr mit dem Vertrauen von Krishna Nandini. Also mit dem Punkt von Krishna, mit dem Vertrauen, hat es sehr viel zu tun. Wenn man Vertrauen hat, da geht man ganz anders in etwas herein, als wenn man noch nicht so viel Vertrauen hat.
Dass man das theoretisch so versteht und das alles gemacht hat.
Ja. Nicht verwirklicht ist vielleicht sogar. Ja. Wir haben ein theoretisches Verständnis, aber nicht so verwirklicht.
Dass man seine Runden chantet, weil man seine Runden chantet, aber gar nicht an Krishna
denkt. Ja. Es geht da um so eine automatische Pflichterfüllung, glaube ich. Man chantet die Runden, weil man sie beenden will, aber denkt nicht an Krishna. Ich mache noch die. Ne? Theo, was meinst du, warum ist man unaufmerksam beim Chanten der Heiligen Namen?
Weil man rumrennt, mit Leuten redet, die Wäsche aufhängt, aufs Klo geht, wie auch immer,
ja.
Weil man immer diesen Beutel dabei hat und den falschen Zeitpunkt wählt.
Ja, ja. Man rennt rum, redet mit Leuten, macht dies und das und hat immer falschen Zeitpunkt auch ein bisschen.
Ja. Andere materielle Eindrücke.
Ganz andere materielle Eindrücke, ja. Also das... damit können wir uns auch identifizieren. Dirk.
Weil der Wunsch noch nicht stark genug ist.
Der Wunsch ist einfach nicht stark. Ja, zuzuhören.
Mhm. Weil man seinen Körper überfordert hat, man hat vielleicht nicht genug geschlafen und nicht genügend geschaut, dass es nicht so weh tut.
Man hat nicht genug geschlafen. Man hat sich überfordert. Das ist ein ganz einfacher biologischer Grund, aber der ist sehr oft bei uns da. Viele von uns haben ja drei Leben auf einmal zu führen. Mutter bzw. Vater, nicht? Das kostet eine Menge Zeit, oder Ehemann oder Ehefrau. Und dann ist da, tun wir noch etwas, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, wie es auch die gewöhnlichen Menschen tun. Aber dazu kommt noch dieser ganze spirituelle Teil. 2 Stunden meditieren. 2 Stunden. Wir sind ganz schön intensiv. kann mir das gut vorstellen. Man kommt in, zum Beispiel, wir sind Kindergärtner. Wir haben den ganzen, ganzen Tag die kleinen Früchtchen im Garten also betreut. Früchtchen, sagt man das, oder klingt das schlecht? Ja, nicht so gut. Kinder, die liebenswürdigen Kleinen. Also, ich bin manchmal die richtigen Worte. Und dann kommen wir nach Hause, müssen noch kochen, und dann sind noch 2 Stunden Meditation da, die wir irgendwie. Dieses spirituelle Leben, damit es voller Freude praktiziert, kostet für die meisten von uns ein bisschen Zeitmanagement. Wir müssen unsere Zeit richtig einteilen und die verschiedenen Qualitäten der Zeit sehen. Wo passt was am besten zu tun? Zum Beispiel, wenn wir den ganzen Tag gearbeitet haben oder eine Schulausbildung gehabt haben oder als Diskjockey gearbeitet haben für esoterische Musik, gibt es ja auch. Und dann am Abend oder am Morgen, je nachdem wann, noch das Chanten draufsetzen, dann mögen wir so ruhelos sein, dass es gar nicht richtig geht. Deswegen, morgen möchte ich hier auf. Ich weiß nicht, wann ist mein Seminar zu Ende? Könnte mir das. Schon 2 erst. Ich möchte jetzt heute mit euch noch eine kleine Übung machen und morgen möchte ich darüber sprechen, was wir alles tun können, um unsere Aufmerksamkeit zu verbessern und zu schärfen. Morgen werden wir auch mit einer Videoeinspielung hoffentlich beginnen können, die wir bitte gleich, nachdem wir hier fertig sind, einspielen. Also einspielen heißt das alles arrangieren, dass es morgen wenigstens klappt. Und ich möchte morgen anfangen, über die Ursachen, da mache ich mal einen kleinen Schreiber, dann André, möchte ich gerne darüber sprechen, warum wir so schrecklich unaufmerksam sind. Es hat nämlich sehr viel mit unserem falschen Ego zu tun. Wir mögen sagen, weil wir müde sind und weil wir dies und diese jene, das sind alles richtige Ursachen, aber der Urgrund ist, weil wir falsches Ego haben. Kennt ihr, beim Chanten wird zum Teil das falsche Ego ganz schön angegriffen. Kennt ihr das beim Chanten? Und man wird plötzlich total unruhig und denkt daran, 109 andere Sachen zu machen, bloß nicht chanten. Man wird es manchmal sogar ein bisschen unangenehm. Man spürt so ein gewisses Unbehagen in einem. Und man chantet dann weiter und um es auszuhalten, geht man dann auf die Schiene, wo man nicht mehr so ganz aufmerksam ist. Man blättert zur Ablenkung ein bisschen im Hamburger Telefonbuch wegen all den Namen, die mit G anfangen oder mit T, und macht ähnliche anspruchsvolle Tätigkeiten, die man sonst vielleicht nicht so macht. Oder man schaut noch, was im Fernsehen ist am Abend, oder man plant schon den Tag. Das falsche Ego will einfach nicht diese Tortur geläutert zu werden. Das ist gar nicht so. Wie um auch Diener Gottes zu sein, nicht zu fanatisch. Man hat da noch eine ganz andere Idee mit seiner Identität. Man würde sich das ganz gerne in eine andere Schublade reintun. Ein aufgeschlossener Transzendentalist zum Beispiel zu sein. Oder ein Reformer der Hare Krishna-Bewegung. Oder ein modern eingestellter Freund Krishnas. Aber Diener Krishnas. Oh, Mönch, Mensch. Nicht, du bist ein Teil Krishnas und wir werden morgen deswegen ganz kurz, das werden wir ganz am Anfang machen, sehen,
was unser falsches Ego ausmacht. Es ist sehr, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen im Japa-Workshop, Theo, gib dein falsches Ego auf, dann sagst du, danke, Sachinandan Swami, kannst du nicht mal ein bisschen praktischer sein? Ich versuche schon, mir ist das schon klar. Auch bei meinen Geschäftskollegen sprechen wir darüber, dass wir uns manchmal zanken mit dem falschen Ego. Aber wie soll denn das gehen, bitteschön? James. Falsches Ego ist eine recht verwurzelte Angelegenheit, die selbst, es heißt, du machst selbst, hört euch das an, diesen Schlocker aus der vedischen Zeit, du machst so entsagt sein, dass du in keinem Haus mehr schläfst. Du machst der Sexualität für immer deinen Rücken gekehrt haben. Du machst so bußübig sein, dass du jeden Tag nur gerade eine Dreiviertel Handvoll Nahrung aufnimmst und damit zufrieden bist. Du machst für Tage meditieren können über die Tatsache Aham Brahmasmi, aber du wirst immer noch leiden unter der Geißel des Egos, das ansehen möchte. Und jetzt Lobpreisen, das ist genau das Gegenteil. Das will das Ego überhaupt nicht. Lob reißen einen anderen an, singe das Lob des Herrn. Das ist nicht so einfach. So, morgen werden wir mal sehen, das falsche Ego ein bisschen untersuchen werden. Es wird ein bisschen aufs Zahnfleisch gehen morgen, aber es ist erholsam. Jetzt möchte ich mit euch zusammen eine kleine Übung machen. Ich möchte eine halbe Runde den Hare Krishna Mantra chanten.
Ich muss jetzt mal sehen, wie eine halbe Runde. Eine halbe Runde.
Wir möchten eine Übung machen, die Prabhupada in den ersten Tagen des Krishna-Bewusstseins machte mit den Devotees. Und wir möchten schnellen und versierten Tontechniker werden, das Tape gleich einwerfen für uns. Sind wir bereit? Hört euch bitte vor dieser Übung einmal das Chanten von Srila Prabhupada mit den Devotees an. Auch hier machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wir sehen einen kleinen, lichtdurchfluteten Raum mitten in New York. Srila Prabhupada sitzt dort mit seinen ersten Schülern und weiß, die werden wahrscheinlich eine intensive Zukunft haben. Deswegen müssen sie verankert sein in echter spiritueller Praxis, nämlich dem Chanten des Heiligen Namens. Er chantet deswegen mit ihnen zusammen den Hare Krishna Mantra. Und wir hören uns das jetzt einfach mal an. Fällt euch was auf bei dieser Einspielung?
Also langsamer.
Das langsamer. Warum wohl? Ist langsamer. Weil alle zusammen chanten. Habt ihr es auch gehört? Das ist ein Chorus, ein gleichstimmiger Chorus sozusagen.
Was mir aufgefallen ist am Prabhupada's Chanting, das ist, merke ich mir, Prabhupada, das ist eine Zuflucht. Also Prabhupada ruft nach Zuflucht, er ruft nach
Krishna. Mein Eindruck ist, dass Prabhupada um Zuflucht ruft, Krishna so anspricht. Also es ist ein Anrufen, ein Anreden. Es geht um Zuflucht. Mir ging es sehr um das gemeinsame Chanten, was wir jetzt auch machen möchten. Ich möchte vielleicht vorher noch eine kleine Atemübung machen mit euch.
um euch ein bisschen, vielleicht gelingt es uns ein bisschen ruhig zu werden. Ich möchte euch einmal bitten, euch ruhig hinzusetzen, möglichst aufrecht. Ihr könnt ruhig auf den Stühlen sitzen bleiben und so weiter. Das ist euch bequem hinsetzen, wie ihr bequem seid. Und ich weiß jetzt nicht, ob es euch gelingt, dass eine etwas fortgeschrittene, oder eigentlich nicht sehr fortgeschrittene, das kann jeder machen, Ayurveda-Übung, um Ruhe zu werden. Stellt euch bitte mal in eurer Vorstellung ein sehr schönes Rot vor. Ihr müsstet die Augen, glaube ich, schließen. Das Rot, man darf so rot sein, dass es für 1 Kilometer leuchtet. Aber es sollte genau die Tönung haben, die dein Rot hat. Es ist mehr so ein dunkles Rot oder ein ganz helles Rot. Ist es ein fluoreszentes, leuchtendes Rot oder mehr ein gedämpftes Rot, wie bei einer Mohnblume zum Beispiel, das schon kräftig ist, aber auch nicht so leuchtet wie eine Neonröhre. Vielleicht. Okay. Ich glaube, wir haben alle so ein Rot. Irgendein Rot, wenn da irgendwas kommt, dann ist das Rot. Hoffentlich seid ihr nicht zu müde. Das zweite, was ihr euch bitte vorstellen möchtet, ist eine grüne Farbe. Das ist euer Lieblingsgrün. Das hat es vielleicht ist so ein sattes Grün, als wäre ein bisschen Gelb in das Grün hineingeraten. Oder ist es mehr ein doch hartes Grün, aber doch auch sehr anziehend. So wie so eine Wiese. Oder ist es so wie so ein, wie ein bestimmter Pullover, den ihr anhabt. Ich habe zum Beispiel so Kinderpullover für 5 Jahre getragen und das ist mein Grün einfach. Den habe ich auch nicht hergegeben, auch als der bis zum Bauchnabel so kurz war. Ja gut, also so ein Entengrün. So, jetzt kommt die zweite Stufe, das war nur zur Vorbereitung. Jetzt setzen wir uns bitte so hin, wie wir gesagt haben, aufrecht. Und atmen sehr tief ein. Aber nicht gezwungen, einfach so tief, wie es angenehm ist und dann gleich wieder aus. Wir atmen in den Brustkorb hinein, in die, unsere Lungenflügel und auch aus, wobei wir uns bemühen, ganz aus zu atmen. Ein und aus. Und ein und aus. Einfach ständig ein- und ausatmen, bis wir unseren Rhythmus finden, der sich bestimmt von anderen unterscheiden wird. Wir können uns unsere Lungenflügel vorstellen, als wären es sowas wie Luftballons, die wir einfüllen und wieder aus die Luft rauslassen. Unsere Bauchdecke wird sich wölben wahrscheinlich, wenn wir einatmen, weil wir in die Tiefe einatmen und es uns vorstellen, es geht bis runter, bis zu unserem Bauch. In unseren Gedanken, die natürlich immer abweichen, was es wohl zum Frühstück gegeben hat oder jetzt noch geben wird bald, fixieren wir uns nur auf das Atmen, als wären wir Yogis. Ein, aus. Gut, ich glaube, es geht, macht weiter. Also, wenn ich zu euch spreche, bitte die ganze Zeit ein- und ausatmen, ihr würdet sonst ja auch ersticken. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Ich kann nicht garantieren, dass jeder sofort eine Erfahrung machen wird, aber
Das ist wirklich ganz fantastisch. Jetzt kommt diese Ayurveda-Methode. Wir gehen jetzt mit unserer Aufmerksamkeit dorthin, wo unser unterster Chakra ist, also im Steißbeinbereich. Und wenn wir einatmen, versuchen wir uns vorzustellen, dass diese rote, angenehm rote Energie vom Steißbein bis zum Scheitel kommt. Jedes Mal, wenn wir einatmen, stellen wir uns vor, wie diese rote Energie, diese rote Farbe, hoch geht zum Scheitel. Diejenigen, die ein bisschen mechanisch denken, können sich das vorstellen wie mit einem Thermometer oder einem Barometer, was ansteigt von unten, von einer niedrigen Temperatur, und dann höher geht. Aber wir denken hier nicht an Temperatur, sondern nur an Farbe, diese rote, schöne Farbe. Es ist fast so, als würden wir durch das Einatmen diese rote Energie nach oben bringen. Wir sind also nicht beim Einatmen in unserer Aufmerksamkeit, denn sonst würde ja was nach unten fließen, der Atemstrom nämlich. Wir sind ganz und gar an diesem Chakra, was wir da haben, oder für diejenigen, die lieber in der Anatomie denken, die ihnen bekannt ist, und im Ansatz des Steißbeins. Und die Energie geht hoch. Und jetzt kommt die zweite Übung, die wesentlich einfacher ist. Während wir ausatmen, stellen wir uns vor, dass unter der Nase, dort wo in Norddeutsch die Wasserrinne anfängt, so nennt man das, diese Nasenschamte vielleicht, oder ihr wisst schon wo, also dort, wo der unter dem Nasenbein, dass da dieses unser Lieblingsgrün ist. Und wenn wir ausatmen, dann denken wir grün, weil wir ja den Atemstrom über dieses Grün leiten. Beim Einatmen geht die rote Energie hoch, beim Ausatmen geht die grüne, stellen wir uns grün vor und gehen sie ins Grüne durch diese Nasenrinne. Müssen wir hier noch sagen, wie man es genau nennt. Beim Atmen kommt die rote Farbe hoch, also beim Einatmen und beim Ausatmen geht das Grüne, geht der Atemstrom, färbt er sich grün. Also wir denken an das Grün, wir denken an das Grün, so ist es richtig, nichts färbt sich hier, wir denken an das Grün. Wir haben noch einige Zeit bis zur Prasadam, also wir können uns noch konzentrieren. Wir mögen vielleicht, wenn wir einatmen, plötzlich ein bisschen uns belebt fühlen und ein bisschen energetisiert, vielleicht sowas wie freudvoll oder ein bisschen eine Art Kraft verspüren. Und beim Ausatmen mögen wir Ruhe finden. Jetzt schalten wir eine halbe Runde zusammen. Danach können die mir kommentieren, was los ist. Wir werden zusammen chanten. Ich werde mit Vorchanten und den Ton angeben. Entschuldigt bitte. Und wir werden in einer Stimme chanten und dann das Seminar für heute beenden.